Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Ian Goss.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Ihr habt es im Intro schon gehört, es ist mal wieder ein Interview und zwar mit der Band Ian Gods bzw. mit deren Sänger und, ich würde mal sagen, kreativen Mastermind. Hier ist für euch Alex. Einen wunderschönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Markus. Ich grüße dich und alle Hörer.
Darf man das so stehen lassen, wie ich es eben gesagt habe, oder sind dann die anderen Mitglieder, also sind die anderen Götter dann erzürnt und du musst ihren Zorn erfahren?
Die Götter sind nie erzürnt über uns, wir sind ja auch nur ihre Boten, aber auch die anderen Band-Messengers, nee, das ist schon alles okay, ich bin durchaus der kreative Kopf und das ist alles in Ordnung.
Das ist ja schon mal gut, weil wir möchten ja niemanden hier an dieser Stelle jetzt verärgern. Ja, die Ian Gods sind noch eine relativ junge Band. Euch gibt es seit 2022. Aber davor hast du ja auch schon sehr lange Zeit mit der Band Eternitas so dein Unwesen getrieben oder Wesen, wie auch immer. Also dich auf jeden Fall kreativ betätigt. Und das war musikalisch ja doch so in meiner Wahrnehmung eine leicht andere Baustelle, weil das habe ich zumindest ein wenig düsterer und melancholischer in Erinnerung. Also, wo kommt denn dann die Idee her mit den Ian Gods? Etwas vielleicht nicht völlig anderes, aber doch etwas, ja, symphonischeres im weitesten Sinne zu machen?
Also zum einen würde ich sagen, dass wir so gerade die letzten Alben mit Eternitas, das ging ja auch so in Richtung Symphonic Metal, klar noch auch weibliche Sängerin, aber da waren wir schon erste Tendenzen erkennbar oder so leichte Vergleiche zu Ian Gods jetzt. Und nachdem wir damit eben aufgehört hatten und uns dann überlegt hatten, also wenn ich sage uns, dann meine ich meine Frau Anja und mich, die wir jetzt auch nach wie vor zusammen in ihren Gods zusammenspielen und das zusammen aufziehen, haben wir überlegt, was wir zusammen machen wollen und auch, wo die musikalische Reise hingeht. Zum einen war uns aber klar, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen im Grunde einfach nur das machen, worauf wir Lust haben, woran wir Spaß haben. Und zum anderen hat sich das so ein bisschen ergeben durch diese leichte Umorientierung, dadurch, dass wir jetzt mit ihren Gods rein mit meiner männlichen Gesangsstimme agieren und nicht mehr mit einer weiblichen Sängerin noch dazu. Da geben sich halt so leichte oder haben sich so ein bisschen ein paar leichte Varianten ergeben. Und dann hat uns das in diese Richtung getragen, ein bisschen. Also, das war so ein Entwicklungsprozess.
Ist aber jetzt kein großer Masterplan, so nach dem Motto, das ist der nächste logische Schritt oder so.
Nee, das hat sich wirklich, also von dem Zeitpunkt, dass wir die vorherige Band dann leider aufgegeben haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, also wir wollen weitermachen, ja, aber das war dann so ein gutes Jahr, würde ich mal sagen, dass wir Brainstorming gemacht haben, auch mit externen Partnern zusammen uns Ideen reingeholt haben und im Grunde das neue Konzept für uns entwickelt haben. Das ist ja so ein bisschen der Vorteil, wenn man dann von ganz von vorne anfängt. Es war auch immer mühselig, aber gleichzeitig hat man eben die Möglichkeit, nochmal sich in Ruhe Gedanken zu machen, wo will man hin, was möchte man erreichen und das eben von Grund auf neu aufzuziehen. Und da war eben einer der Vorteile, man konnte sich in aller Ruhe überlegen, was für ein Konzept soll es sein, wo wollen wir musikalisch hin, was liegt uns am besten und so ging das dann eben los.
Und jetzt hast du schon so schön gesagt, konzeptionell. Und es ist ja nicht nur ein musikalisches Konzept. Die Ian Gods stellen für euch ja auch etwas ganz Bestimmtes dar. Was genau verbirgt sich für euch hinter diesem Namen? Wofür steht das letzten Endes?
Also der Name war so fast eins der ersten Elemente in diesem gesamten Konzept, das da war, also beziehungsweise das Oberthema, nämlich alte Götter sagen. Das war so ein bisschen die Grundidee, die wir hatten. Da wollten wir gerne mitspielen, da wollten wir uns gerne drin verwirklichen, das umzusetzen. Deshalb kam dann auch als zweites dann eben der Name und danach haben wir alles drumherum ausgerichtet. Angefangen eben natürlich von den Kostümen bis hin zu unseren Botennamen. Und für uns bedeutet das Konzept eben, wir singen über die alten Götter, wenn man es jetzt mal so ein bisschen auf Deutsch sagt, Äonengötter, klingt jetzt auf Deutsch ein bisschen merkwürdig, aber wir sagen halt sonst einfach alte Götter, ihr, statt ihren Gods auf Deutsch. wir singen über alte Götter unterschiedlichster Kulturen und Zeitalter und bringen diese Mythen in unsere moderne Welt als die Götterboten. So, das ist so ein bisschen unser Konzept dahinter.
Und das habt ihr jetzt auf zwei Alben ja auch schon überaus imposant in Szene gesetzt, würde ich mal sagen. Auf dem ersten Album mit Augenmerk, so in meiner Wahrnehmung, auf Mythen rund um Babylonisches. Und jetzt geht es nach Ägypten. Also heißt das wirklich, Ion Gods ist für euch so der Oberbegriff. Und da kann man letzten Endes, jetzt vielleicht nicht alles, aber sehr viel letzten Endes mitmachen.
Das war immer die Idee, genau. Wir wollten nie jetzt nur eine Region uns rauspicken, sondern haben immer die Vielfalt gesehen und werden mal sehen, wohin uns das jetzt auch weiter dann treiben wird und welche Götter uns noch in ihre Dienste nehmen werden.
Gibt es da bislang denn irgendwie eine gedachte Deadline? Also weiß ich nicht, gibt es irgendwas, was völlig tabu ist oder seid ihr dafür in dem Moment völlig open-minded und Hauptsache es hat irgendwas im weitesten Sinne mit antiken Göttern oder überhaupt mit Göttern zu tun?
Ja, es geht schon um alte, antike Götter in erster Linie und ich glaube mal nicht, dass wir zumindest sehr in kurzer nächster Zeit auf nordische Götter zurückkommen werden, weil ehrlich gesagt, diese Götter haben schon so viele Boten im Heavy Metal ausgesandt, die brauchen uns, glaube ich, nicht so dringend.
Also Thor und Co. brauchen euch nicht mehr.
Ich glaube, da gibt es schon so viele Geschichten, die erzählt wurden. Da können wir erstmal uns anderen Themen widmen, ja.
Dem würde ich absolut zustimmen. Und das ist ja auch der erfrischende Aspekt. Ne? Ihr habt euch etwas genommen, wo man sehr viel sicherlich mitmachen kann. Und da kann man ja auch ganz bewusst dann die Dinge auslassen, die eben schon sehr, ja, wie hast du so schön gesagt, sehr viele Botschafter in der Welt haben. Finde ich gut auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ja auch ganz bewusst dann euch selbst ein gewisses Image gegeben, halt so als Botschafter der antiken Götter. Glaubst du, in der heutigen Zeit ist es elementar wichtig für eine Band, dass sie irgendeine Form von Image hat? Oder glaubst du, man kann auch heutzutage noch in, keine Ahnung, Jeans und T-Shirt auf die Bühne gehen und einfach das runterrocken, worauf man gerade Bock hat?
Also grundsätzlich kann das natürlich jeder machen und da ist ja auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Und man muss bestimmt nicht so ein Konzept haben. Bei uns hat sich das einfach ergeben und wir haben da auch eine lange Tradition schon drin, weil wir auch schon seit unseren Anfangen auch damals mit Eternitas, der ersten Band, auch schon sehr konzeptionell oftmals gearbeitet haben, zumindest in den Anfangsjahren und auch teilweise mit verschiedenen Geschichten und Storytelling und auf der Bühne versucht haben, das umzusetzen. Es liegt uns sowieso, es ist so ein bisschen in unserer musikalischen DNA drin, könnte man sagen. Und in diesem Bereich Power Metal ist es auch nicht ganz verkehrt. Da gibt es ja dann auch schon sehr viele Vertreter, aber nicht nur. Da gibt es ja seit den 70ern Bands, die sowas nun mal machen. Für uns war halt einfach, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, mit dem Konzept als Ganzen, haben wir eben gemerkt, dass wir wollen das dann auch wenn ganz oder gar nicht durchziehen. Also nicht nur so als kleines Thema am Rande, sondern dann auch gleich richtig. Und dann haben wir überlegt, dass wir das eben auch komplett von A bis Z vollständig durchziehen.
Ist euch bis hierher ja auch sehr gut gelungen. Und was mich ein bisschen erstaunt hat, zumindest für die heutige Zeit finde ich es ungewöhnlich, zwischen eurem Debütalbum King of Gods und jetzt dem neuen Werk Reborn to Light liegen gerade mal 1,5 Jahre. Also ich weiß jetzt nicht, wie du das so wahrnimmst. Ich sehe oft, dass bei Bands mehr so 2 bis 3 Jahre vergehen. Wie habt ihr das geschafft, so schnell ein zweites Album veröffentlichen zu können?
Ja, mit der Hilfe der Götter natürlich.
Ah, okay. Die waren euch gewogen.
Genau, richtig. Aber um jetzt doch mal hinter die Kulissen zu blicken. Zum einen haben wir einfach schon sehr gute Erfahrungen, was unsere Produktionsprozesse angeht, weil wir das ja eben schon ein paar Jährchen machen. Und zum anderen, das ist jetzt auch einfach der Tatsache geschuldet, dass es sich um ein Debütalbum gehandelt hat, da ist alles doch so ein bisschen anders als in so einem festen Bandablauf. Damit will ich eigentlich nur sagen, dass wir, als wir das Debütalbum fertig hatten, kam natürlich erstmal eine Zeit, wo man sich so ein bisschen umguckt, an Label herantritt, in Verhandlungen geht und also einen relativ langen Vorlaufzeitraum hat, bis das erste Album erscheint. Und in diesem Zeitraum konnten wir eben auch schon anfangen, schon mal fürs zweite Album so ein bisschen vorzuarbeiten. Deshalb hat es uns eben ermöglicht, jetzt auch relativ schnell neues Material für ein zweites Album hinterher zu schicken. Für ein drittes Album könnte es sein, dass wir da wirklich bei so einem Zwei-Jahres-Zyklus landen werden, weil das dann eben, wie du schon sagst, so ein bisschen den Abläufen und den Zyklen entspricht, die man einfach so für so eine Produktion benötigt.
Okay, habe ich inhaltlich verstanden. Heißt also, man macht ein Album ja quasi fertig und sucht dann jemanden, der es unter die Leute bringt, ne? Weil man ja heutzutage, glaube ich, nicht unbedingt sowas in eigener Hand haben möchte. Oder wäre das für euch jemals eine Option gewesen? Also ihr seid jetzt ja bei Scarlet Records. Wäre es jemals eine Option gewesen, sowas komplett im Eigenvertrieb zu machen mit allem, was dazugehört?
Also technisch ist das heutzutage natürlich alles möglich, keine Frage. Es ist, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Man hat dann die volle Kontrolle, aber auch die volle Arbeit. Und technisch seine Songs irgendwo hochzuladen, ist überhaupt kein Problem. Was natürlich fehlt, ist so ein bisschen Durchschlagskraft und Wirkung nach außen und Kontakte ins Vertrieb und Marketing. Die kann man sich alle bestimmt erarbeiten selber. Es gibt ja auch Bandbeispiele, die das von der Pike auf selber machen. Aber wenn man einen guten Partner findet, ist das, glaube ich, zumindest in unserem Bereich, also vom Metal kann ich das jetzt nur sagen, immer noch eine Hilfe, wenn man eben nicht alles selber macht.
Okay. Jetzt kommt eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen fies. Also ich würde denken, die Ion Gods sind jetzt ja für euch, es klingt vielleicht gemein, wenn man sagt, ein sehr intensives Hobby, aber das ist ja, glaube ich, jetzt nichts, womit ihr hauptsächlich euren Lebensunterhalt bestreitet, oder?
Ich glaube, heutzutage ist es auch kein großes Geheimnis mehr zu sagen, dass die meisten Bands unseres Genres sowas nicht als Hauptberuf machen können. Dafür müsste man schon so Arena-Konzerte ständig befüllen und auf dem Niveau spielen, dann geht das bestimmt irgendwann. Aber gerade in der Anfangszeit ist das nicht möglich, da ist das eine intensive Nebenbeschäftigung, ja.
Aber wäre das denn ganz im Ernst irgendetwas, was du immer noch erstrebenswert finden würdest? Weil ich glaube, alle kennen die Geschichte von Sabaton, die ganz am Anfang ihrer Karriere von allen belächelt worden sind, als Joachim gesagt hat, irgendwann stehe ich auf einer Riesenbühne und kann von der Musik leben. Und die haben es ja geschafft und haben ja wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Wärst du bereit, das heute zu riskieren? Weil du bist ja wie ich in einem ähnlichen Alter so ungefähr. Also jenseits der 30, deutlich jenseits der 30, wir beide. Würdest du sowas heutzutage noch riskieren? Oder denkst du dir, nee, da mache ich lieber was anderes und habe ein zeitintensives Hobby?
Nee, also riskieren in dem Sinne, ich würde jetzt nicht Haus und Hof dafür verkaufen. Irgendwo gibt es dann Grenzen, ne? Also wir machen schon viel, aber wohin uns das führt, das gucken wir jetzt einfach. Und in erster Linie hatte ich ein bisschen zurück zum Anfang ja gesagt, als klar, dass wir eine neue Band machen wollen, dann wollen wir etwas machen, woran wir in erster Linie auch Freude haben, dass wir es machen und nicht mit so einem großen Druck womöglich leben zu müssen, dass der Erfolg geradezu herbeigeführt werden muss, weil man sonst ja, weiß ich nicht, wirklich Haus und Hof verliert.
Ja, und gerade in der heutigen Zeit möchte man das, glaube ich, nicht riskieren, weil es weiß ja keiner, was nächste Woche passiert, so ungefähr bei der aktuellen Lage, ne? Also ich kann es voll und ganz verstehen, aber ich finde es auch immer so ein bisschen schade, weil ich glaube, jeder würde sich wünschen, dass man von dem, was man gerne macht, irgendwie leben könnte. Also wenn ich mit einem Podcast Geld verdienen könnte, würde ich es auch machen, aber irgendwie ist das auch nur ein intensives Hobby.
Ja, aber also dafür sind wir auch zu lange schon in diesem Geschäft sozusagen dabei. Wir wissen so ein bisschen, wie da die Spielregeln sind. Und das ist jetzt alles keine Überraschung für uns. Da konnten wir ganz gut mit kalkulieren und wissen, was wir da machen. Und freuen uns über die Reaktionen, die kommen. Und freuen uns auch, wenn sich das alles möglichst gut entwickelt. Und alles Weitere wissen dann nur die Götter.
Alles andere wissen die Götter und die Götter wissen auch, was sie dir diktiert haben inhaltlich zum Konzept des zweiten Albums. Wir haben es schon kurz angesprochen. Diesmal geht es nicht um Babylon, sondern um ägyptische Mythologie. So wie ich das rausgelesen habe, primär um Re oder Ra, je nachdem, wie man es übersetzt. Magst du uns einmal kurz erzählen, was uns inhaltlich auf Reborn to Light erwartet? Für alle die mit ägyptischer Mythologie vielleicht doch nicht ganz so vertraut sind.
Genau, wie du schon gesagt hast. Also es gibt ja eine Vielzahl natürlich an Mythologien und Ägypten und da wir die unmöglich alle in ein Album packen konnten, habe ich also so ein bisschen jetzt ausgewählt, wo ich auch bei diesem Album den Schwerpunkt gesetzt habe. Und das waren eben so die bestimmten mythologischen Zyklen von, die sich um den Sonnengott Ra oder Re drehen. Da haben wir insbesondere zwei große Mythen verarbeitet. Das eine ist die nächtliche Reise durch die Unterwelt. Also während Re am Tage die 12 Stunden natürlich über seine Barke seine Kreise zieht und uns die Sonne bringt, geht er in der Nacht dann eben, steigt er hinab in die Unterwelt und durchlebt dort einige Gefahren und auch letzten Endes eine Wiedergeburt, sodass er dann neu erstarkt wieder und mit neuer Kraft das neue Licht des Tages bringt. So, das ist ein großer Zyklus, den wir verarbeiten. Und der zweite, etwas größere Teil befasst sich mit der Verbindung von dem Götterkönig Re und den Menschen. Die haben nämlich irgendwann gegen den schon alternden König rebelliert. Also da geht es darum, dass Re nicht nur als Sonnengott aktiv war, sondern letztlich auch König über die Menschen geherrscht hat. Und dagegen haben die Menschen irgendwann aufbegehrt und es kam zu einem Kampf. Und genau, das ist eben auch ein großer Teil dieses Albums. Daneben gibt es noch einige, zwei, drei so ein bisschen einzelne Geschichten, die aber auch ein bisschen in Verbindung stehen. Zum Beispiel eine ägyptische Schöpfungsgeschichte, an deren Ende letzten Endes dann auch der Sonnengott zum Leben erweckt wird.
Also du hast es ja schon gesagt, es gibt mehrere Zyklen, die ihr hier abarbeitet und auch die Songs hängen dann ja zumindest textlich zusammen. Hast du jemals den Impuls verspürt, so einen epischen, langen Song dazu zu schreiben? Weil gerade so mythologische Geschichten laden ja irgendwie dazu ein, so einen 10-minütigen Mammut-Track oder sowas zu machen. Oder ist das irgendwas, wo du sagst, nee, das ist jetzt für mich nicht das, was die Eon Gods eigentlich machen?
Also bislang habe ich den Drang nicht verspürt. Vielleicht kommt das aber noch. Will ich nicht ausschließen. Ich habe aber bislang, auch wenn wir das Ganze ein Konzeptalbum ist und auch einige Songs zusammenhängen, weil sie Teil einer Geschichte sind, habe ich doch immer noch so ein bisschen ein Auge drauf gehabt, dass die Songs letzten Endes auch für sich alleine stehen können. Für all die Hörer, die eben nicht so tief inhaltlich einsteigen wollen, das vielleicht wirklich nur nebenbei irgendwo in der Playlist mal hören, finde ich das ganz angenehm, wenn man auch ja die Songs alleine hören kann und nicht irritiert ist und nicht weiß, was da vor sich geht. So, das war bislang so ein bisschen der Ansatz dahinter.
Und wenn du jetzt Songs komponierst, wie machst du das? Also schreibst du erst einen Text oder hast du eine bestimmte Idee? Und wie komponierst du? Romantisch mit einem echten Instrument oder komplett digital? Was jetzt nicht unromantisch sein muss, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne?
Also um von hinten anzufangen, also von deiner Frage. Nee, ich komponiere letzten Endes mit der Gitarre in der Hand. So meistens, manchmal auch vielleicht auch mit dem Klavier. Und natürlich läuft das dann alles digital über die entsprechenden Workstations, wo man dann aufnimmt und den Song zusammenbaut, so für die ersten Demos, aber letztlich auf Instrumentenbasis und mit Hilfe meiner Stimme. Das ist ja nun bei mir, da ich ja nun selber auch als Sänger aktiv bin, ist für mich die Gesangsmelodie immer gleich sofort Teil der Komposition. Und am Anfang aber steht natürlich erstmal das übergeordnete Konzept, was ich mir überlege, also jetzt in Beispiel des aktuellen Albums zu sagen, okay, es geht um ägyptische Mythologien. Dazu schaue ich mir dann halt an, was für Mythen gibt es, was für Sagen gibt es, welche dieser Mythen würden vielleicht passen, um sie jetzt in einem Metal-Song umzusetzen oder welche passen zu unserer Musik. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich anfange, die Musik zu schreiben. Und wenn ich da so einen Song, sagen wir mal, zu 60-70% fertig habe, dann gucke ich so ein bisschen, wozu der passen könnte. Also zu was für ein Thema, zu was für ein Inhalt der passen könnte. So, das ist zumindest der Hauptablauf. Es gibt auch manchmal den umgekehrten Fall, gerade wenn ich innerhalb so eines Konzepts, was sich vielleicht über mehrere Songs erstreckt, dann ist so ein bisschen, ergibt sich daraus so ein bisschen, wie der Song gestrickt sein muss. Soll es eher langsam sein? Muss es besonders energiegeladen sein? Ist es vielleicht ein Kampfsong? Dann geht es vielleicht manchmal auch ein bisschen umgekehrt, dass man so ein bisschen an dem Inhalt, den man sagen möchte, nicht am konkreten Songtext, aber eben an dem Inhalt sich orientiert und da vielleicht eine musikalische Idee zu entwickelt. Aber zu guter Letzt, als letztes kommen dann die ganz konkreten Songtexte erst, wenn die Musik so hauptsächlich steht.
Ist es denn für dich dann schwierig, einen Text zu schreiben? Also gibt es bestimmte Dinge, wo du genau weißt, das funktioniert? Weil klar, wenn ich ein festes Thema habe, wie in dem Fall jetzt eben die ägyptische Mythologie, dann kann ich ja bestimmte Wörter, würde ich mal denken, nicht unbedingt verwenden, die ich im normalen Sprachgebrauch verwenden würde, oder? Also weißt du, was ich meine, oder rede ich gerade völlig an dir vorbei?
Konkrete Wörter weiß ich jetzt nicht, aber vom Prinzip ist es, glaube ich, schon, ich filter natürlich schon so ein bisschen, also von einer grundlegend schon mal aus, bei der Auswahl der Mythen, da gibt es vielleicht einfach Themen, wo ich mir denke, ui, das ist entweder ganz schwierig, das überhaupt musikalisch umzusetzen, oder es würde jetzt vielleicht überhaupt nicht zu unserer Musik passen. Das ist natürlich schon mal so eine Art Filter, der da funktioniert. Und danach gibt es natürlich auch Überlegungen, ja, innerhalb des Mythos, wie ich den in einen Song übertragen kann. Das könnte man vielleicht so nennen. Ob das jetzt besonders schwierig ist, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, glaube ich. Also für mich, ich habe schon ganz oft und ganz lang so gearbeitet, bin das durchaus gewohnt, so zu arbeiten. Manchmal hilft es einem beim Schreiben des Songs, wenn man schon genau nämlich weiß, woran man arbeitet, an welchem Thema. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, insbesondere zum Schluss, wenn man weiß, ich brauche jetzt eigentlich genau einen Song, der muss ganz bestimmte Kriterien erfüllen, weil er eben in einer Trilogie zum Beispiel steht, dann funktioniert einem nicht mal jede Art von Musik vielleicht, und dann ist es ein bisschen schwierig, da so den Abschluss zu finden.
Jetzt haben wir bislang ja viel über die Platte an sich gesprochen, aber in diesem Jahr geht ihr ja auch auf Tour gemeinsam mit Terra Atlantica und mit Victorious. Was erwartet uns denn da? Weil ich glaube, es ist eure erste Tour, oder? Also als Ion Gods natürlich.
Nee, wir waren im letzten Jahr auch schon auf Europa-Tournee, damals als Support für Imperial Age. Das waren so knapp 4 Wochen. Das hat uns nämlich schon sehr beflügelt, weil es einfach natürlich wahnsinnig toll ist zu sehen, wie die Songs live funktionieren. Und wir auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen mit diesem Konzept auch auf die Bühne, oder wir wollen jetzt nicht als ganz konzeptionelle Studioband versacken, sondern das Ganze muss einfach auf die Bühne getragen werden. Und da lebt man das Ganze nochmal anders, und da erleben die Leute uns und die Musik sicherlich auch nochmal ganz anders.
Mit Imperial Age, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Das ist ja lustig, weil das ist ja genauso eine Band, über die wir vorhin gesprochen haben, die ja alles zumindest eine gewisse Zeit lang komplett selbst in der Hand hatten, ne? Auf allen Ebenen so ungefähr. Und das scheint ja bei denen auch irgendwie zu funktionieren. Das nötigt mir immer wieder Respekt ab, wenn ich lese. Also die sind ja sehr aktiv auf den ganzen Social-Media-Kanälen, dass das offenbar bei denen wirklich so funktioniert, dass sie davon leben und überleben können. Also Hut ab dafür. Wie hast du die Leute kennengelernt? Sind die auch so cool drauf, oder sind die schon sehr, nennen wir es mal, professionell unterwegs und abgeklärt?
Nee, die, also cool drauf sind sie. Also die wissen auch natürlich genau, was sie tun und wie sie das tun möchten. Dafür machen die es ja auch lang genug. Und wie du sagst, das ist eben wirklich so ein Beispiel, die das wirklich mit größtem Respekt, muss man sagen, geschafft haben, eben komplett ihr eigenes Ding zu fahren. Also ohne diese klassischen Unterstützung wie Labels, aber mit allen Vor- und Nachteilen, wie sie selber, glaube ich, auch durchaus öffentlich, wenn man das verfolgt, mal sagen, dass sie natürlich zeitweise kaum noch dazu kommen, Musik zu machen, weil man eben mit lauter Bürokram oder Versand und Ähnlichem zu tun hat. Aber ansonsten waren die sehr umgänglich, und die Tour hat insgesamt Spaß gemacht. Und jetzt freuen wir uns eben auf die neue Tour, die in nochmal einem anderen Package stattfindet, um da auf die ganz Eingangsfrage zurückzukommen, weil das wird jetzt natürlich eine riesige Ladung Power Metal an dem Abend.
Und was erwartet uns da? Also ich gehe davon aus, das, was man in euren Videos oder auch auf den Bandfotos in den CDs sehen kann, die Kostüme werdet ihr ja sicherlich dabei haben. Ist sonst irgendwas Weitergehendes geplant in Richtung Gimmicks oder Bühnenshow, oder darf man das noch nicht verraten?
Also klar, ja, die Kostüme gehören auf jeden Fall dazu. Ohne die treten wir nicht auf. Dazu versuchen wir so ein bisschen einiges, wie du schon Gimmick nennst, oder so ein bisschen den Showcharakter so ein bisschen auch auf der Bühne umzusetzen. alles im Rahmen dessen, zum einen, dass wir natürlich jetzt keine Risiken, wir sind ja jetzt in dem Fall auch als Support unterwegs, das heißt, man muss mit etwas beengtem Platz im Zweifelsfall auch auskommen. Und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass bei allem Show-Effekt, also Kostüme ja, aber auch andere Gimmicks oder ähnliches, die wir da mitbringen, die Musik steht für uns trotzdem noch im Vordergrund und die nehmen wir auch wirklich ernst. Die Musik soll bei uns nicht zum Selbst- oder Nebenzweck verkommen. Aber ein paar kleine Überraschungen wird es geben für den einen oder anderen, die den Show-Charakter so ein bisschen unterstützen.
Ich habe Ende letzten Jahres mit Tristan von Terra Atlantica gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht einen aufblasbaren Wal oder sowas dann dabei hat oder ein U-Boot. Er fand die Idee, glaube ich, lustig, aber ich glaube, er wird die nicht umsetzen. Vielleicht könntet ihr eine aufblasbare Schlange mitnehmen oder sowas.
Ja, wir haben uns ja schon abgesprochen mit Victorious. Die wollen ihre Dinosaurier mitbringen, wenn wir die Pyramiden mitbringen. Also wir sind gespannt.
Gleich die Pyramiden, okay. Da wäre die Schlange einfacher gewesen, aber gut, man muss ja groß denken, finde ich gut, also ne, nicht kleckern, genau, direkt erstmal klotzen. Euer erstes Lebenszeichen damals war ja eine Single namens The Beginning und es gibt auch eine weitere Single und das sind beides Standalone-Singles gewesen, die haben es also nicht auf euer Debütalbum King of Gods geschafft. Warum eigentlich nicht? Vom konzeptionellen Charakter oder was ist der Hintergrund dafür gewesen?
Konzeptionell gehören sie dazu sogar, kann man sagen, unmittelbar, aber wir wollten halt relativ schnell starten, Lebenszeichen geben, schon ein bisschen Fans auf uns aufmerksam machen, bevor wir jetzt mit dem ganzen Album kommen, deshalb eben diese Vorab-Singles. Und die haben wir dann nicht aufs Album genommen, weil das im Zweifelsfall auch immer eine rechtliche Frage ist oder wenn schon was veröffentlicht wurde, das nochmal rauszubringen, das birgt manchmal so ein bisschen zumindest einiges an Aufwand. Deshalb haben wir es dabei belassen, die wirklich als Standalone-Singles zu lassen. Aber sie gehören sinngemäß und inhaltlich zum ersten Album dazu.
Und ich hoffe ja sehr, dass man zumindest The Beginning dann auf Tour hören darf. Also da hoffe ich sehr stark drauf.
Also ich kann es jetzt nicht versprechen, weil durch das zweite Album haben wir jetzt da doch ein ganzes Sammelsurium an Songs, da muss man ein bisschen auswählen. Wir haben den Song eigentlich im Live-Repertoire, aber womöglich nicht in allen Sets, die wir dann so spielen können.
Okay, ich sag Bescheid, wann ich vorbeikomme, dann könnt ihr den ja reinnehmen. Nein, Quatsch.
Ja, natürlich.
Das hat bei Tristan auch nicht geklappt. Ich wollte ihn auch überreden, irgendeinen Song zu spielen, wenn ich zum Konzert komme. Da hat er auch gesagt, ja, schwierig auf jeden Fall. Aber es könnte Chancen geben, dass ich in Bochum dabei bin. Bislang sieht das noch ganz gut aus. Das müsste am 24.04. sein, wenn ich mich gerade nicht völlig irre.
Ja, genau, 24. ist Bochum.
Im Rockpalast, ne? Also quasi auf dem Dachboden der Matrix sozusagen ist das dann ja.
Ja, ich kenne das jetzt allerdings noch nicht außer dem Namen nach. Insofern wirst du da mehr Ahnung haben.
Das ist halt so ein schicker kleiner Club, der ist wirklich unterm Dach. Also du gehst in die Matrix rein und musst dann erstmal eine Etage nach oben gehen. Ist sehr schön da. Ich überlege gerade, Twilight Force habe ich da mal gesehen vor längerer Zeit. Ist auf jeden Fall sehr angenehm da. Kann ich empfehlen für alle, die es nicht kennen. Wie dich halt, ne? Also ist schön da.
Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns doch.
Ja, wir waren eben ja schon mal kurz bei Terra Atlantica. Du hast auf den zurückliegenden Alben, aber nicht beim letzten Album von Terra Atlantica, etwas gemacht, was Tristan immer als Orchestermeister bezeichnet hat. Wie genau läuft das dann eigentlich, wenn jemand anderes zu dir kommt und sagt, er braucht eine Orchestrierung für sein Album? Hat jemand da konkrete Vorstellungen oder hörst du dir Songs dann an und hast freie Hand dabei, wie du sowas orchestrieren sollst oder in der Vergangenheit solltest?
Möglich ist da beides im Falle von Terra Atlantica und Tristan. Da haben wir das aber so gemacht, also er hatte mir die Demos geschickt und da hatte er selber auch schon Entwürfe drauf, an welchen Stellen orchestriert werden soll und auch schon größtenteils so ein paar grundlegende Melodien. Und darauf habe ich dann eben aufgebaut oder die teilweise ein bisschen weiterentwickelt. So ging das in dem Fall, die Zusammenarbeit hin und her.
Und eine letzte Frage zum Thema Terra Atlantica habe ich hier noch, weil auf eurem zweiten Album jetzt wird der Chor von Tristan, Nico und David gesungen, die ja alle drei Mitglieder bei Terra Atlantica sind. Heißt jetzt, es gibt so kein Konkurrenzdenken zwischen euch, oder? Weil musikalisch könnte man Terra Atlantica und die Ion Gods ja schon irgendwie in einer gemeinsamen Bubble sehen.
Ja, deshalb treten wir auch zusammen auf. Konkurrenzgedanken gibt es da nicht. Wir kennen uns da ja alle schon so lange und ich habe auch bei Ihnen in den Chören dann noch manchmal mitgesungen, sodass wir uns da einfach nur gegenseitig unterstützen. Wir kommen ja aus derselben Gegend, Region hier, Norddeutschland. Insofern kennen wir uns und unterstützen uns, wo es geht. Und als Konkurrenz habe ich das jetzt nicht gesehen bislang.
Nein, sollte man ja auch nicht. Das ist ja eigentlich auch Unsinn, weil ich habe immer gelernt, Metalheads müssen eigentlich alle zusammenhalten. Und ich würde es auch eher, wie du jetzt, glaube ich, als Chance sehen, wenn man halt zwei Bands hat, die musikalisch in eine ähnliche Richtung gehen, kann man da ja auch gerade tourmäßig dann auch vielleicht was mit reißen. Und wenn man dann noch Victorious dabei hat, ist das ja eigentlich eine, nennen wir es mal Melange, die wahrscheinlich in Summe sehr gut schmeckt, wenn man genau für diese Art von Musik empfänglich ist. Also es ist ja eher eine Chance, ne, als jemand, der einem da jetzt die Butter vom Brot nimmt.
Ja, also genau, ich denke, da sind wir alle so abgeklärt. Da man freut sich für den anderen. Vielleicht ist man hier und da auch mal neidisch, wenn man sieht, dass jemand besonders viel Erfolg hat, aber das hindert einen ja nicht selbst einfach, das als Ansporn zu nehmen, dann weiterzumachen. Insofern ist das kein Problem.
Jetzt habe ich eine fiese Frage für dich. Wenn du jemanden überzeugen müsstest, er soll euer neues Album kaufen oder hören, wie würdest du das jetzt versuchen? Also wer sollte dieses Album kaufen und oder hören und vor allen Dingen warum?
Ist die Frage so fies? Weiß ich gar nicht, aber
ja, weiß nicht. Wenn also, du jetzt sagst, weil die Götter es befehlen, wäre es auch eine gute Antwort. Aber ich hoffe, du hast was anderes dabei.
Ja, natürlich. Und letztlich aufzwingen soll man sowieso niemandem etwas. Das wäre ja auch Quatsch. Den Leuten, die Spaß haben an symphonisch angehauchtem Power Metal, den empfehle ich der Wärmste ist natürlich in unser Album oder in unsere Musik allgemein mal reinzuhören. Ich glaube sagen zu können, dass wir auch die ein oder anderen Song-Einflüsse haben, die jetzt sich sogar ein bisschen neben dem Power Metal bewegen. Das macht es vielleicht auch ein bisschen interessant, hoffe ich zumindest. Und ansonsten sei das Wärmstens natürlich für alle empfohlen, die jetzt sich ein bisschen in irgendwelche Konzepte hineindenken möchten und die auch Spaß daran haben, an etwas größeren konzeptionellen Bands und Ausrichtung. Wer aber auch nur die Musik hören will, dem sind wir auch nicht undankbar und der hat auch seinen Spaß in der Musik. Und allen, die damit jetzt gar nichts anfangen können, ja, kein Problem. Es gibt ja genügend andere Bands. Insofern ist das überhaupt kein Ding.
Da kann ich sehr gut mit leben. Letztes Thema, bevor wir zur Zielgeraden kommen, Videos. Bei den ersten Videos, die ihr veröffentlicht habt, da konnte man nur dich sehen. Gibt es da irgendwelche logistischen Gründe für? Oder, also, warum bist nur du in den ersten Videos zu sehen und kein anderer von der Band?
Das war, also insbesondere im ersten Video war das der Fall. Wir hatten noch nicht die Band vollständig. Das war jetzt so ganz, ganz banal gesagt, eins der ersten der Hauptgründe.
Ist fair, kann man ja mit leben. Aber man braucht ja ein Video, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, würde ich mal denken.
Ja, heutzutage ist das schon so und wir wollten das jetzt auch nicht auf so einem reinen Lyric-Video, was so absolut nichts sagen ist, belassen. Und da wir für mich, deshalb wollten wir uns zumindest mich schon mal als Sänger zeigen, auch im Kostüm schon mal zeigen, was wir da machen. Insofern war das jetzt der Kompromiss, dass wir das dann eben zunächst mal mit mir alleine gestartet haben, bevor wir jetzt ganz normal eben als Band agieren, auch in den Videos.
Und euer vorletztes Video, Soldiers of Re, also zumindest heute ist es das vorletzte, vielleicht bis zur Veröffentlichung gibt es noch ein vorletzteres, war ein, wenn ich mich jetzt nicht völlig verguckt habe, komplett animiertes Video. Gab es dafür irgendwie einen besonderen Grund? Also es sieht ja so ein bisschen aus wie ein etwas älterer Zeichentrickfilm vom Grundfeeling her.
Also zum einen hatten wir schon seit Beginn, oder als das gesamte Konzept anfing, dachten wir, das könnte bestimmt gut passen, wenn man das auch so ein bisschen, wie du sagst, in dem Stil von ja, so klassischen Zeichentrickserien umsetzt. Einfach, ja, es schien uns irgendwie passend zu sein zu dem Thema. Und zum Zweiten müssen wir natürlich immer so ein bisschen gucken, wenn wir etwas visuell umsetzen in Form eines Videos und wo gerade irgendwie die Geschichten bebildern wollen, die wir erzählen. Da erzählen wir nun mal von sehr epischen Göttersagen. Das macht es natürlich nicht immer leichter, das umzusetzen, weil ich möchte auch vermeiden, dass wir da irgendwelche Komparsen in billigen Faschingskostümen umherlaufen lassen. Insofern müssen wir uns immer so ein bisschen was einfallen lassen, wie wir das inhaltlich zum Leben erwecken, sodass es noch zumindest aus unserer Sicht gut funktioniert, auch visuell. Und da war jetzt eben eine Form eines animierten Videos eben eine der Möglichkeiten, sowas auch umzusetzen.
Auf jeden Fall hat es gut funktioniert, weil ich habe es mir angeguckt und dachte, ach gucke mal, das ist ja auch mal ein netter anderer Weg als, ja gut, super aussehende Animationen kann man heutzutage ja relativ einfach bekommen, also realistisch aussehende meine ich jetzt, ne? Aber wirklich so nach dem Motto wie eine alte Zeichentrickserie oder ein schöner alter Disney-Film, das hatte schon einen ganz eigenen Charme. Es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, als ich es gesehen habe.
Ja, das freut uns. Insofern hoffen wir, dass es den anderen auch so ging, dass das einfach mal was anderes ist, ja.
Und damit biegen wir tatsächlich langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben noch eine Tradition und zwar gebietet diese, dass wir Songs in die Podcast-Playlist packen, damit die Leute, wenn sie den Podcast jetzt zu Ende gehört haben und die Ion Gods noch nicht kennen, auch mal reinhören können. Das heißt, ich würde jetzt 3 Songs von euch in die Podcast-Playlist packen und würde dich dann bitten, gerne ein paar Worte über diese Songs zu verlieren. Einerseits, worum geht es textlich vielleicht nochmal und auch, was musikalisch an den Songs vielleicht etwas Besonderes ist. Und starten würde ich mit eurem ersten Lebenszeichen, also eurer Standalone-Single The Beginning. Worum geht's und was gibt's musikalisch dazu zu sagen?
Ja, The Beginning ist in mehrfacher Hinsicht im doppelten und dreifachen Sinne der Anfang gewesen, also unser erster Song, den wir veröffentlicht haben. Gleichzeitig stellt es auch den Beginn des babylonischen Schöpfungsepos dar. Insofern ist das wirklich in doppelter Hinsicht der Anfang von uns als Band und in dem Fall auch der Anfang der babylonischen Schöpfungsgeschichte, die dann auch in weiteren Songs auf dem Album sich auch noch fortsetzt. Aber da, das ist eben wirklich der absolute Anfang. Und da geht es natürlich ganz allgemein um die Erschaffung der Welt durch die Urgötter. Und der Song endet, oder zumindest als Höhepunkt, wird dort die Geburt von Marduk, dem späteren obersten Stadtgott Babylons, also mit seiner Geburt, da endet das so ein bisschen als Höhepunkt. Das ist der Inhalt. Und ja, musikalisch ist das Ganze, ja, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, es ist hat einen coolen, schnellen Groove. Es ist zwar schnell mit viel Double Bass, aber es findet sich auch immer noch ein gewisser Groove dabei, dass es nicht nur voll auf die Fresse geht, könnte man jetzt mal so ganz salopp sagen. Und bietet aber auch schon viele Elemente, die sich dann in unserer Musik so widerspiegeln. Epische Chöre, also ein Chorus mit sehr epischen Refrains. Ja, genau, doch, das wäre so meine Ideen zu diesem Song.
War das der Song, wo Nico damals auch Schlagzeug drauf gespielt hat? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Das ist sogar richtig, genau. Der hat uns bei den ersten beiden Singles ausgeholfen als Studiomusiker damals, weil wir eben genau zu dem Zeitpunkt noch nicht keine vollständige Band und alle Mitglieder dabei hatten, ja.
Gut, dass ich mich diesmal nicht geirrt habe, wie vorhin mit der Tour. Man kann sich ja nicht immer irren, ne? Aber man kann auch nicht immer recht haben, kann ich gut mit umgehen. Ja, da wären wir also bei eurem Debütalbum angekommen, bei King of Gods. Und dann nehmen wir doch mal ganz unkreativ eure quasi Bandhymne dann, Ion Gods, weil du hast ja eben schon gesagt, Schnell und Double Bass, ist hier ein bisschen anders, ne?
Genau, das ist so der Stampfer-Song, wie es ja auch manchmal so schön heißt. Das Ganze ist sogar auch Teil des babylonischen Schöpfungsepos im weiteren Sinne. Da geht es nämlich auch um einen Götterkampf. Insofern passt dieses leicht hymnenhafte Manowar-Soundgewand ganz gut. Da geht es um den Kampf der jungen Götter gegen die Alten, die Rebellion jung gegen alt, unter der Führung des neuen, jungen, mächtigen Gottes Marduk. Der rebelliert eben gegen die alteingesessene Urgöttin Tiamat und führt die jungen Götter in die Schlacht gegen die in dem Kontext böse Göttin Tiamat.
Das ist ein Thema, das sehr universell ist. Ne? Also das ist ja die Rebellion der Jugend gegen alteingesessene Strukturen. Es ist ja quasi allgegenwärtig, kann man sagen. Ne? Also Sachen, die schon vor 1000 Jahren Leute inspiriert haben, funktionieren heute, glaube ich, immer noch ganz gut, rein auf der inhaltlichen Ebene.
Das ist wirklich das Spannende daran, dass man in diesen alten Göttermythen auch ganz viele Sachen entdeckt, die immer aktuell bleiben werden, ja.
Ja, wie halt beim Konzept eures neuen Albums, ne, wenn Re oder Ra in die Unterwelt steigt, um wiedergeboren zu werden, kann man ja auch sagen, naja, man muss halt durch schlechte Zeiten, um wieder aufsteigen zu können. Das ist ja auch ein Thema, das vermeintlich so ein bisschen, ja, mystisch eigentlich daherkommt, aber das ja eigentlich auch nur klingt jetzt gemein, aber eine sehr wahre Geschichte letzten Endes erzählt. Ne? Man muss durch schlechte Zeiten gehen, um auch wieder gute Zeiten zu erleben, könnte man jetzt ja ganz platt runtergebrochen sagen.
Ja, es ist so ganz allgemein gesagt so eine Kreislaufgeschichte wirklich, ne? Des Lebens oder der Lebensabschnitte, wiederkehrende Kreislaufelemente, gut auf schlecht. Das stimmt schon so. Da kann man genau diese Sachen, die spielen da alle eine Rolle.
Und damit kommen wir zu eurem neuen Werk, zu Reborn to Light. Und der Song, den ich da ausgesucht habe, der ist, glaube ich, einer eurer Standalone-Tracks. Also er ist keiner der Songs, die in diese Dreier- oder Vierer-Packung gehören. Es ist Feather or Heart.
Interessant, dass du den auswählst, weil in der Tat, es ist ein Standalone-Song insofern, dass er nicht direkt in dem Zusammenhang mit einer Geschichte um den Sonnengott geht. Aber es ist dieser ganz durchaus auch bekannte Mythos von Anubis, der eben in der Unterwelt auch tätig ist und dort unterstützt bei einer Zeremonie, bei der die Verstorbenen eben mit Hilfe einer Waage ihr Herz aufwiegen lassen müssen gegen eine Feder, also die Feder Ma'at heißt das im Ägyptischen. Das ist so ein bisschen der Zustand der Glückseligkeit oder des Friedens etc. Und wenn das sich aufwiegen lässt, dann dürfen die Verstorbenen eben fortan in der Unterwelt glücklich weiterleben. Wenn allerdings die Missetaten zu Lebzeiten zu schwer gewogen haben, dann sind sie leider der Verdammnis anheimgeworfen und werden letztlich komplett vernichtet. Und da diese Geschichte eben auch in der Unterwelt spielt und wir vorab eben die Fahrt durch die Unterwelt des Ra beschrieben haben, passte das insofern zumindest auf das Album noch ganz gut. Musikalisch finde ich es auch interessant, dass du den Song genommen hast, weil er auch so ein bisschen off-topic funktioniert, würde ich sagen, weil es ja doch ein etwas grooviger Song und vielleicht nicht ganz so typisch Power Metal-mäßig ist, aber das ist nur mein Eindruck. Insofern finde ich es immer spannend, wie andere das empfinden.
Ja, der hat auch, wie ich finde, im Kontext des Albums etwas ungewöhnlichere Keyboard-Sounds, würde ich behaupten. Das ist so ein bisschen, ja, es wirkt ein bisschen fröhlicher. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, die Idee war.
Auch wenn das Thema an sich ja nicht fröhlich ist.
Ja, das stimmt. Naja, je nachdem, wie es ausgeht, ne?
ja, gut.
Die Idee war, glaube ich, so ein bisschen sich an so 80er-Jahre-Synthies zu orientieren. Und das ist vielleicht das, was dir da aufgefallen ist.
Genau, das wäre auch meine Assoziation gewesen. So ein bisschen so Europe-mäßig vielleicht. Ne? Jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie Final Countdown oder sowas, aber vom grundsätzlichen Feeling. So in die Richtung, würde ich mal sagen.
So einen gewissen 80s-Flair, genau, ja.
Habe ich mich da ja nicht verhört, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Hätte ja jetzt auch sein können, dass du sagst, findest du, ich finde, der Song ist total traurig, theatralisch und hat, keine Ahnung, eine mega Hammond-Orgel drin. Aber das war, glaube ich, nicht so. Also insofern scheine ich mich ja nicht verhört zu haben.
Nee, das nicht. Letzten Endes, wie die Songs jemand wahrnimmt, ist ja doch oftmals ganz individuell und nicht wirklich falsch oder richtig dann.
Nee, falsch und richtig gibt es bei Wahrnehmung ja sowieso nicht. Aber Witzig war, als ich mit Tristan gesprochen habe, habe ich ihn auf einen Song angesprochen und er fragte mich, ob mich das nicht an Sabaton erinnert hat, weil alle anderen das gesagt hätten und ich meinte nur, nee, eigentlich gar nicht, okay. Und da war er auch angenehm überrascht drüber, das weiß ich noch. Naja, so ist das manchmal, ne? Der eine hört dies, der andere hört das. Das hängt ja immer, glaube ich, auch sehr damit zusammen, wo man musikalisch herkommt, ne? Also was man früh irgendwie gehört hat und dadurch ist man, glaube ich, sehr geprägt. Und das ist jetzt auch eine wunderbare Überleitung für unser Finale, denn es wäre ja blöd, wenn du hier zu Gast bist und du nicht die Gelegenheit hättest, auch noch Musik in die Podcast-Playlist zu packen. Jetzt natürlich nicht Musik von den Ion-Gods, aber Musik, die du toll findest oder auch Musik, die dich inspiriert und oder geprägt hat. Magst du mir mal 3 Songs nennen, von denen du sagst, alle Leute, die diesen Podcast bis hierher gehört haben, die sollten ganz dringend mal diese Songs hören? Das ist jetzt völlig egal, was du sagst. Das kann dein Lieblingssong aus Kindertagen sein, solange das jetzt nicht Schnappi das kleine Krokodil ist. Das kann der Song sein, der dich am meisten inspiriert oder auch meinetwegen der Song, den du heute Morgen zum ersten Mal gehört hast und direkt gedacht hast, bäm, das ist richtig cool. Was dir gerade einfällt?
Oha, da erwischte mich auf dem richtigen Fuß jetzt.
Komisch, das sagen alle.
Weil ich muss gestehen, dass ich nämlich selber relativ wenig Musik höre in der Zwischenzeit oder über die letzten Jahre. Es gibt natürlich, also was ich immer für mich seit vielen Jahren prägend war, waren Filmtracks. Das merkt man so ein bisschen natürlich auch, weil ich ja die ein oder andere symphonische Ader in den Songs drin habe. Da will ich jetzt vielleicht nur mal beispielhaft die Werke von Hans Zimmer nennen, aber das ist dann auch keine Überraschung wahrscheinlich für viele, die in der Filmmusik sehr aktiv sind.
Nee, nie gehört. Wer ist das?
Weil der hat einfach so großartige, genau. warte mal, ich sag jetzt kurz. Da kann man fast beliebig natürlich was rausgreifen, zum Beispiel von Interstellar das Thema, das sind einfach so großartige, emotional und tolle Werke, da ist man immer gut beraten, sich da mal reinzuhören, weil die auch jenseits der Songs so gut, der Filme so gut funktionieren. Und auf allen anderen Sachen, da bin ich jetzt schon fast, ein bisschen, was war nochmal, was darf ich auch nehmen?
auch von mir aus die Songs, die dich zum Metal gebracht haben oder sonst was, irgendwas, was für dich persönlich einen hohen Stellenwert hat.
Also sehr prägend war in meiner, war das doch Jugend, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das waren die damaligen Alben von Paradise Lost.
Ja.
Und zwar, da reden wir von der Zeit so von Icon zum Beispiel. Mhm. Damit bin ich zum ersten Mal jenseits vom normalen Metal, in Anführungsstrichen, diesem Bereich des, in dem Fall ja Gothic Metals, gekommen. Das war so eine ganz neue Hörerfahrung. Das war zumindest in meiner späten Jugend so eine ganz prägende Band, auch wenn sie jetzt aktuell vielleicht für mich keine Rolle mehr spielt, aber das wäre auf jeden Fall etwas, was ich so nennen könnte.
Wunderbar. Und jetzt hast du bestimmt noch einen granatenstarken Geheimtipp, womit jetzt keiner rechnet. Es ist doch auch cool. Nenn doch mal irgendwas, wo keiner denken würde, dass du das gut findest.
Interessant. Also du merkst schon, ich tue mich schwer mit Namen und Songnamen, weil A, kann ich mir überhaupt keine Songtitel merken und B, fällt es mir immer schwer, mir da was rauszusuchen. Nichtsdestotrotz, genau. Ich höre...
Ich hätte mich vorbereiten sollen, mea culpa.
Ja, jenseits des Metals, wo ich nicht so viel aktiv, ehrlich gesagt, höre, aus verschiedenen Gründen. Was ich zum Beispiel, was ich gerne mal mag, sind irgendwelche Jazz- beziehungsweise ja, so Jazz-Swing-Sachen. Vielleicht auch gerade, weil sie ein bisschen anders sind und funktionieren als mit der Musik, mit der ich mich nun, sagen wir mal, fast täglich beschäftige. Insofern gibt es da ganz viele tolle Jazz-Klassiker in verschiedenen Interpretationen, sei es von Sinatra oder anderen Künstlern, die ich zumindest sehr entspannt zu hören finde.
Echt? Finde ich sehr spannend. Also ich mag das so ab und zu auch mal, aber ich finde, da muss man sich in dem Moment doch vollkommen drauf einlassen. Das ist doch keine Musik, die ich mir jetzt anmache und, weiß nicht, den Haushalt mache oder versuche zu entspannen. Also ich finde, das ist eher Musik, wo man intensiv zuhört.
Nee, ich rede jetzt nicht von Free Jazz oder sowas, ne? Ich rede jetzt mehr so von Swing-Klassikern. Mit Gesang, okay, ja, idealerweise. Und die sind dann, das ist ja schon etwas leichter zugänglich.
Aber du weißt, was ich meine, wenn wir wirklich von dem anderen Extrem sprechen würden.
Ja, nein, also jetzt nicht irgendwelche abgefahrenen Jazz-Sachen, das ist ja, nee, das ist schon da, das kann man nicht so nebenbei hören, das glaube ich auch.
Da wird man wahrscheinlich nervös und fragt sich, was machen die da eigentlich gerade? Ja, wunderbar. Damit sind wir tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Mir bleibt zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß hier heute Abend gehabt. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht gerade mit dem Ende hier zu sehr in Verlegenheit gebracht.
Nein, alles gut. Das hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal.
Oh, auf das nächste Mal, ja. Können wir alles gerne in die Wege leiten. Man darf gerne beim Podcast immer wiederkommen, also auch zu anderen Gelegenheiten.
Naja, zunächst vielleicht ja persönlich dann beim in Bochum erstmal.
Ja, das sollten wir feste ins Auge fassen, auf jeden Fall. Weil spielen ja drei tolle Bands, muss man ja sagen. Ne? Also von daher, das muss ich machen.
Auf jeden Fall.
Ja, wir sind also am Ende angekommen und eine letzte Tradition ist, dass der Gast, also in dem Falle du, den Podcast beenden darf mit einem Wort an die Hörer, welcher Natur auch immer. Du kannst noch eine letzte Werbeeinlage für euer neues Album oder für die Tour machen oder auch ganz einfach den Leuten eine Lebensweisheit mitgeben. Die Bühne gehört also dir, Alex, und vielen Dank und mögen die Götter weiterhin euch wohlgesonnen sein.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind sie uns auch. Und insofern freuen wir uns über alle neuen Hörer, die wir mit unseren Göttergeschichten begeistern können. Und insbesondere, wenn wir uns auch live einmal sehen, weil das ein ganz besonderes Erlebnis wird. Also in diesem Sinne, mach's gut. Bis bald. Wir sehen uns.
Danke, Alex. Ciao.
Ciao.
Jetzt muss ich hier noch mal kurz gucken. Ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber keine Sorge.